Der 2-Stunden-Papa-Podcast. Erfahre, wie du mehr Zeit für deine Familie hast und das Beste daraus machst. Der 2-Stunden-Papa-Podcast macht aus gestressten Männern gute Väter.
Hast du damit zu kämpfen, als Vater alles unter einen Hut zu bekommen? Leidest du auch manchmal unter dem Druck deiner eigenen Erwartungshaltung und vielleicht sogar der anderer? Und gibt es irgendwas, was du schon immer mal einen Familien- und Paartherapeuten fragen wolltest? Nun, wenn du generell denkst, Mensch, das muss doch irgendwie besser gehen, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Denn ich spreche heute mit einem Familientherapeuten, und zwar der Familientherapeut und Paartherapeut Peter Michalik aus der Schweiz, über unsere liebsten Vaterthemen. Wir besprechen die Themen, die berufstätige Väter, wie wir beide das ja sind, am meisten und wirklich beschäftigen. Und dabei kratzen wir nicht nur an der Oberfläche, sondern ich gehe wirklich mit Peter in die Tiefe und er gibt wirklich viele praktische Tipps und sagt auch, wie man diese Tipps auch wirklich umsetzen kann. Mein Name ist Andreas Lorenz, ich bin der Gründer von Papa Online und das ist der 2-Stunden-Papa-Podcast.
Der 2-Stunden-Papa-Podcast, präsentiert von Papa Online.
Wir haben Peter Michalik am Telefon. Hallo Peter, grüße dich.
Ja, grüß dich Andreas.
Peter, klär doch mal den Zuhörern in ein, zwei Sätzen, wer du bist und was du so tust.
Ja, ich bin 48 Jahre alt, bin Vater von 3 Kindern im Alter von 8 bis 19 Jahren und beruflich bin ich Familienpaar- und Eheberater in der Schweiz, in Aarau. Und wenn jemand weiß, wo Aarau liegt, wenn man weiß, wo Zürich und Basel liegt, das ist genau in der Mitte dazwischen.
Meine Lieblingsecke. Die Schweiz, ich war mit meinem Sohn ein paar Tage in Zürich unterwegs und seitdem ist die Schweiz so eins meiner Lieblingsländer. Ich finde euer Land einfach cool. Peter, du bist Familienberater und wie würdest du jetzt sagen, wenn du aus deiner Praxis, aus deiner Erfahrung, was hat sich in den letzten Jahren an unserem Elternbild oder an dem Elternbild in unserer Gesellschaft so verändert?
Ja, ich würde sagen, die Ansprüche an das Elternbild steigen in der Gesellschaft, habe ich so den Eindruck. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht kommt es auch von diesem Bild, was oft in den Medien präsentiert wird, dass alles so schön, alles funktioniert, alle sind dynamisch und machen Karriere und haben dabei 3 Kinder. Die verhalten sich alle perfekt und sind nie dreckig und spielen und so weiter. Ich habe einfach den Eindruck, dass der Druck immer höher wird. Oder dass vielleicht auch dass man heute Job, Freizeit, Karriere und Elternsein alles im Griff haben muss. Und ich finde, es gibt so ein idealisiertes Bild in der Gesellschaft, wie das zu sein hat. Und dadurch steigt der Druck auf junge Eltern. Also das ist so mein Eindruck, was ich so täglich in meiner Arbeit bekomme. Junge Eltern haben dann praktisch sind sehr verunsichert, weil sie merken, aha, bei uns ist es nicht so. Es ist nicht, wir haben nicht alles im Griff, es ist anstrengend, wir kommen oft an unsere Grenzen und dann wird oft gesucht, ist es bei uns noch im normalen Bereich? Oder ist es bei überall anders auch so? Oder wird es eben nur in den Medien so präsentiert? Und oft wird dann praktisch aus normalem Verhalten, wird dann ein Problemverhalten, einerseits von den Kindern, aber andererseits auch von der eigenen Situation her als Eltern.
Du sprachst gerade die Medien an. Glaubst du, dass dieses Elternbild, was du gerade angesprochen hast, dass das hauptsächlich von den Medien gesteuert oder eingestreut wird und wo kommt dieses öffentliche heile Weltbild, wo kommt dies her?
Das frage ich mich wirklich auch, weil es gibt so ein Bild von der Familie, also praktisch der Mann geht arbeiten, die Frau ist zu Hause und versorgt die Kinder. Aber wenn ich mich so umschaue in meinem Umfeld oder auch in meiner eigenen Familie, ist dieses Bild kaum vorhanden. Also jede Familie hat ein eigenes Modell, wie sie miteinander ihren Alltag managen. Mhm. Und woher dieses heile Weltbild kommt, ich weiß es nicht, warum das so hochstilisiert wird als Ideal.
Mhm. Das ist interessant, weil du sagst auch gerade, dass dieses Bild auch sagt, okay, der Mann geht arbeiten, die Frau kümmert sich um die Kinder. Das ist ja auch relativ antiquiert, oder das ist ja ein Rollenverhältnis und eine Rollenverteilung, die ja heute vielfach gar nicht mehr geht und gar nicht mehr auch gelebt wird. Was glaubst du, oder aus deiner Erfahrung heraus, wie kann man eigentlich so ein richtiges, so ein Ideal, oder gibt es andersrum vielleicht, gibt es überhaupt eine ideale Rollenverteilung? Und wenn ja, wie findet man die?
Genau. Also ich finde, es gibt nicht die ideale Rolle oder die Rollenverteilung. Und vielleicht ist es auch das, weil es das nicht gibt, darum gibt es so ein Ideal. Das ist so vielleicht eine Vermutung von mir, weil jedes Paar muss für sich selber aushandeln, wie es diese Rollenverteilung macht. Das ist das eine, das sind die innerhalb der Beziehung oder der Familie. Und dann gibt es natürlich die äußeren Umstände. Ist es überhaupt beruflich möglich, eine andere Rollenaufteilung zu machen als die klassische, Mann geht arbeiten, Frau ist zu Hause. Mhm. Ist es überhaupt möglich, Teilzeit zu arbeiten als Mann? Ich habe gerade heute Morgen eine Statistik gelesen, dass 87% der Väter eben Vollzeit arbeiten und nicht Teilzeit. Ja. Das ist, und die Frage ist, woher das kommt. Ja, ist unsere Gesellschaft da noch nicht so weit, dass es in vielen Männerberufen gar nicht möglich ist? Ja, weil ich kann mir vorstellen, zum Beispiel, ich habe einen Schwager, der arbeitet in der Baubranche, also dort Teilzeit arbeiten, das ist ein No-Go.
Absolut. Erstmal wahrscheinlich von der Anerkennung, ne, dass du wahrscheinlich den, wenn du da bei so einem Bauleiter ankommst und sagst, ja, ich mache jetzt nur eine halbe Tage, weil ich mich um meine Kinder kümmern muss, dann sagt er, ja, okay, da ist die Tür, ja. Und es ist wahrscheinlich auch vom Arbeitspensum her schwieriger, das Ganze vielleicht auf Teilzeit einzustellen. Und ich glaube, das ist eine interessante Zahl, 87%, denn alle reden immer davon, dass Männer ja sich mehr in der Familienerziehung, in der Kindererziehung, in der Familienbetreuung mit einbringen wollen, aber wenn die Prozentzahl immer noch so hoch ist, dann scheint da irgendwie was zwischen Wunsch und Realität noch eine große Lücke zu klaffen.
Ja, das scheint mir auch so. Und das ist so ähnlich wie bei diesem Idealbild von der Familie. Mhm. Mutter, Vater, Kind oder Vaterschaft und die Frau ist zu Hause. Das ist genauso ein Phänomen. Ja.
Mhm. Ja.
Und ich habe aber auch den Eindruck, dass viele Väter heute ein anderes Verständnis haben, wie sie ihre Vaterrolle definieren oder wie sie sie leben möchten und schaffen es oft nicht mit dem Beruf irgendwie in Einklang zu bringen, ne? Auch wenn sie vielleicht möchten.
Das ist ja eine interessante Dreierkonstellation, die man erzählt. Auf der einen Seite haben wir so ein Gesellschaftsbild, was oder so ein Bild in der Gesellschaft, wie Familie sein soll. Dann haben wir intern dann haben wir als Familie, als Paar in einer Paarbeziehung ein Wunschszenario, wie wir unsere Rollenverteilung haben. Und dann haben wir auch noch die Umsetzbarkeit quasi am Arbeitsplatz, die halt, und das sind diese drei Komponenten, die man irgendwie übereinander bringen muss. Und wir sehen einfach hier, dass hier einiges nicht so richtig funktioniert. Was macht das mit Vätern? Was macht das mit Männern? Was ist so deine Wahrnehmung?
Ja, ich habe den Eindruck, dass man dann merkt in der täglichen, im Alltag, dass man eben Job und Erziehung und Kinder haben und Freizeit, dass man das fast nicht unter einen Hut bringt. Mhm. Und dass das, also nicht unbedingt Druck, aber so die eigene Unzufriedenheit steigert. Ja, also ich möchte den Vergleich machen vielleicht mit der Emanzipation der Frau. Das läuft in so eine ähnliche Richtung, oder? Dass praktisch Frau ist eben nicht nur Mutter, sondern Frau kann auch einen Job haben, kann auch eine Karriere haben, kann auch Freizeit haben, aber da steigt genauso der Druck auf die Machbarkeit, oder?
Mhm. Ja, absolut.
Mittlerweile ist es eben auch auf die Väter ausgedehnt. Und da ist wirklich die Frage, wie geht man damit um oder wie löst man das?
Mhm. Und wie löst man das? Hast du vielleicht ein paar Tipps aus deiner Praxis, aus deiner Erfahrung in der Arbeit mit Familien, auch mit Vätern, wie man das als Familienvater alles, oder wie man eigentlich das alles unter einen Hut bekommen kann?
Also ich vergleiche das sehr gerne mit einem Unternehmen, weil eine Familie mit 1, 2, 3 Kindern ist ein kleines Unternehmen, was man managen muss. Und in dem geschäftlichen Bereich ist es ja so, dass alle Mitarbeiter in einem Unternehmen wissen in der Regel, was sie zu tun haben. Sie sind recht gut strukturiert, es ist alles geplant, weil sonst würde das Ganze gar nicht funktionieren. Mhm. Im Bereich der Familie, was genauso komplex ist, teilweise noch komplexer manchmal wie im kleinen Unternehmen, ist es eben nicht so strukturiert und es wird nicht so klar kommuniziert, was genau gemacht werden muss oder nicht gemacht werden muss. Und da entsteht meiner Meinung nach noch sehr viel durch unausgesprochene Erwartungen, durch Dinge, wo man meint, das muss der Mann schon wissen oder die Frau muss es wissen oder warum macht sie es nicht oder warum macht er es nicht. Entstehen Situationen, die unnötig sind, wo man praktisch hofft, dass der andere weiß, was zu tun ist, anstatt es klar abzumachen. Und ich vertrete da so eine Linie, wo ich sage, je mehr man klarer kommuniziert und je mehr man klarer abmacht, wer was zu tun hat, umso mehr Zeit und umso mehr Freiheit gibt es in dem Familiengerüst.
Also du sagst ganz klar, es geht hauptsächlich darum, dass die Frau und der Mann sich abstimmen und genau die Rollenverteilung, die wir eingangs besprochen haben, sich für sich finden, dass sie sagen, okay, du gehst halbe Tage arbeiten, du gehst dann arbeiten, das sind deine Aufgaben im Haushalt, das machst du, das mache ich, und dass man da halt regelmäßig offen kommuniziert. Ist das das, was ich höre, was du sagst?
Genau, und zwar vielleicht nicht nur den Mann und die Frau, sondern auch die Kinder mit einbezogen, weil dort ist auch so, werden viele Erwartungen an die Kinder gestellt, wo die Kinder vielleicht gar nicht wissen, was sie zu tun haben oder tun sollen, damit die Eltern zufrieden sind. Das ist so der eine Punkt. Und wenn ich das so Eltern erzähle, dann schlagen meistens die Männer die Hände über dem Kopf und sagen, ja mein Gott, mein ganzer Tag im Geschäft ist schon durchstrukturiert und durchgeplant, jetzt muss ich zu Hause auch noch alles planen. Aber es ist nun mal so, je besser es geplant ist, umso einfacher ist es, sich da drin zu bewegen. Und da habe ich wieder auch so einen Vergleich mit dem Straßenverkehr. Ich kann erst dann frei auf der Straße fahren, wenn ich weiß, dass alles um mich herum geregelt ist, oder? Mhm. Wenn ich weiß, ich bin jetzt auf der Hauptstraße und dann kann ich Gas geben, weil mir keiner von rechts und von links kommt, solange die Ampel auf grün ist.
Ja, klar. Und ja, also, und du meinst halt, dass man dann in so einem sicheren Umfeld sich bewegt und weiß, okay, wenn wir das so machen, dann funktioniert das, also so quasi so ein Autopilot, wo man sich auf die Absprachen, die man getroffen hat, einfach verlassen kann.
Genau, das ist das eine. Und das andere, dadurch, dass man das so ein bisschen strukturiert, entsteht auch Raum um Zeit für Spontanität. Und das ist ja das, was man oft damit gar nicht verbindet, weil man denkt, dass Spontanität entsteht einfach so. Mhm. Ja, ob das jetzt mit Spielen mit den Kindern ist oder ob das jetzt die Zeit mit meiner Partnerin ist, die passiert nicht einfach so. Sie braucht wie einen Rahmen. Und wenn es den Rahmen nicht hat, dann passiert sie auch nicht.
Ja, klar. Okay. Ja.
Und das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung vielleicht so erzählen, dass wenn ich mir die Zeit nicht frei nehme oder frei schaufle, dann spiele ich nicht mit meinen Kindern, weil ich eben tausend andere Dinge im Kopf habe.
Genau, es gibt immer genug zu tun, man muss sich wirklich da Prioritäten setzen, man muss wirklich für sich selber sagen, okay, was ist jetzt für mich heute wichtig, ne?
Genau, das ist so.
Jetzt habe ich ja, und es ist es ja häufig so, dass die, also ich möchte es gerne ein bisschen auf die Männerseite rüber switchen. Jetzt ist es ja so, dass die Männer oder dass wir Väter Kinder bekommen, Väter werden, so wenn so unglaublich viel in unserem Leben passiert. Wir sind, das ist so die Rush-Hour des Lebens, in der wir klassischerweise eine Familie gründen und Kinder bekommen. Und da passiert unglaublich viel. Ich bin gerade mit der Karriere gestartet, ich bin gerade, und das geht gerade richtig los, bin gerade auch sonst so mitten im Leben, und wie schaffe ich es denn, die von dir angesprochenen Prioritäten auch richtig zu setzen? Das heißt, worauf konzentriere ich mich? Weil ich kann mich ja nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren. Ich kann ja nicht eine tolle Karriere machen, auf mich achten, mich um meine Frau kümmern, mit den Kindern so viel Zeit verbringen, wie ich möchte. Wie schafft man es da, seine Prioritäten richtig zu setzen? Hast du da ein paar praktische Tipps vielleicht?
Ja, also ein ganz guter Tipp, und da greife ich auch wieder auf das Unternehmen zurück. Jedes erfolgreiche Unternehmen hat eine Vision, wo es hin will. Mhm. Und danach richtet das Tun aus, oder? Also es geht ja nicht darum, Unternehmen machen sich zwar schon Umsatzziele, aber die richtig erfolgreichen Unternehmen haben Visionen. Also Fallbeispiel Bill Gates, auf jedem Schreibtisch ein Computer. Mhm. Oder Facebook, der Zuckerberg, alle miteinander vernetzen. Das sind die Visionen. Und wenn ich das schaffe, mich selber zu reflektieren, und dafür muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und sich zu überlegen, was sind meine Visionen? Also wie möchte ich leben in 2 Jahren, in 5 Jahren? Wie sieht meine Beziehung aus in 2 Jahren? Wie lebe ich mit meiner Frau, mit meinen Kindern? Was machen wir? Also je genauer ich mir das vorstelle oder auch visualisiere, umso einfacher wird es dann, die Prioritäten im Alltag zu setzen, weil ich weiß, wohin ich will.
Okay.
Weil wenn ich das nicht weiß, dann ist es schwierig, Prioritäten zu setzen, weil ich das Ziel nicht vor Augen habe.
Ja, ich finde das mit der Vision ein schönes Bild. Glaubst du auch, dass wir häufig dann, oder dass so, wie soll ich sagen, wenn Kinder in dein Leben treten, glaubst du, dass sich so eine Vision ändern muss?
Ja, ich kann es mir schon vorstellen, oder beziehungsweise ich habe es selber bei mir erlebt. Also die Prioritäten werden anders. Mir fällt jetzt gerade das richtige Wort dafür nicht ein, aber der Sinn des Lebens ist ein anderer. So würde ich es vielleicht sagen.
Das klingt immer ein bisschen geschwollen, aber ich kann voll nachvollziehen, was du sagst, weil ich das genau das Gleiche bei mir halt auch irgendwie erlebt habe, dass und deswegen fand ich das Beispiel so schön, dass sich meine Lebensvision mit den Kindern total verändert hat. Das heißt, ich hatte das vorher gar nicht so erwartet, aber meine Vision, wie ich lebe oder wo ich mein Leben hingehen sehe, hat sich mit der Geburt von Leopold 2008 komplett verändert. Und seitdem fällt es mir auch einfacher, gewisse Prioritäten anders zu setzen. Wobei ich für mich immer noch feststelle, dass ich zwar selber meine Prioritäten anders setzen würde, aber häufig auch noch durch das Gesellschaftsbild, durch die gesellschaftlichen Erwartungen von außen an mich als Familienvater, mir das noch nicht ganz so einfach machen, auch nach meinen Prioritäten zu leben. Denn ich würde gerne 2, 3 Schritte zurück machen beruflich, und vielleicht ein bisschen weniger arbeiten, natürlich dann auch weniger Geld verdienen. Mhm. Aber man merkt häufig, dass so eine Entscheidung, selbst wenn man sie für sich selber treffen würde, unglaublich schwierig ist durchzusetzen, weil du hast ja auf der einen Seite den Lebensstil dir angeeignet, und was denken die anderen, wenn du auf einmal in ein anderes Haus ziehst, diese und jene Sachen nicht mehr machen kannst. Und das ist häufig auch so, glaube ich, so ein interner Konflikt, den man da selber mit sich hat.
Ja, das ist so. Und ich würde auch sagen, einerseits diese Visionen sollte man regelmäßig machen. Ich sage, einmal im Jahr oder alle 2 Jahre sollte man sich wirklich neu hinsetzen, weil sich die Lebenssituation permanent ändert. Also auch wenn die Kinder wachsen, sind die Bedürfnisse der Kinder oder auch die eigenen Bedürfnisse verändern sich permanent, und so verändern sich auch die Visionen. Und es ist manchmal so, wie du sagst, diese Erwartungen, wie etwas zu sein hat, das ist ein Problem. Also ich würde sagen, das ist wirklich ein Problem, mit dem wir in unserer Gesellschaft kämpfen, weil wenn man eben, sobald man so ein bisschen aus der Norm fällt, wird man wirklich hinterfragt und schräg angeguckt, mit komischen Bemerkungen konfrontiert, speziell als Vater in Bezug auf eben, wenn man sagt, ich möchte lieber Teilzeit arbeiten, ich möchte zu Hause sein, da kommen dann so Sprüche, ja, gehst du jetzt wieder nach Hause chillen? Ja. Oder... Ja, ich habe selber erlebt, als wir haben ein Modell gehabt, wo wir beide 50% gearbeitet haben, und ich war oft tagsüber mehr zu Hause als meine Frau, und in der Nachbarschaft kamen dann einfach so Bemerkungen wie, ja, du bist arbeitslos oder was ist da los mit ihm, ja. Also oft ist so, dass das Umfeld es noch gar nicht damit umgehen kann, dass es eben andere Möglichkeiten gibt als die man vielleicht selber im Kopf hat. Ja. Und da braucht es eben, ich denke, je klarer die Vision ist, die man hat, umso einfacher ist es, damit umzugehen. Für sich selber und auch der Austausch mit dem Partner, mit der Partnerin. Also je klarer man sich da ist, was wollen wir, was ist die Qualität von dem, was wir da leben, dann ist es einfacher, diesen Gegenwind auszuhalten.
Genau, also du sagst einfach, man muss sein eigenes Warum finden und dann, wenn man sich da mit seiner Partnerin drüber im Klaren ist, dann einfach machen und gar nicht so nach links und rechts schauen, was die anderen sagen und denken.
Genau, sondern wirklich in sich gehen und fühlen, fühlt es sich einfach gut für mich an. Also wenn es sich gut anfühlt, dann ist es gut. Oder ich muss ja nicht das machen, was meine Nachbarn von mir verlangen oder meine Verwandten, sondern genau. Das muss sich für mich und für meine Frau und für meine Kinder gut anfühlen.
Ja, richtig. Ich glaube, da können wir alle, also da ziehe ich mich, also ich kann nur jetzt von mir sagen, da kann ich mir wahrscheinlich noch von diesem Rat noch sehr, sehr viel abschneiden. Und ich denke mal, es geht relativ vielen Männern und Vätern draußen genauso. Und ich denke mal, da muss man einfach auch ein bisschen mehr Mut haben, zu dem zu stehen, wie man halt gerne leben möchte. Ich würde gerne mal dich, oder wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, mit einem Familienberater hier zu sprechen, ich hätte da ein paar praktische Fragen oder eine praktische Frage aus meinem eigenen Umfeld. Und zwar bin ich selber berufstätig, bin tagsüber recht wenig unterwegs und ich genieße momentan, jetzt in dieser Woche, habe ich eine Woche Urlaub, meine Frau ist unterwegs und ich kümmere mich allein um die Kinder und das macht so wahnsinnig viel Spaß, weil man halt viel, viel mehr mit den Kindern interagieren kann und auch sehr, sehr viel mehr bei der Erziehung oder erzieherisch ja, wirken kann. Hast du einen Tipp für mich als berufstätigen Vater und für alle anderen berufstätigen Väter, wie wir trotz unserer Abwesenheit unter der Woche, häufig tagsüber, trotzdem aktiv an der Erziehung unserer Kinder mitwirken können?
Ja, also da gibt es schon so zwei, drei wichtige Hinweise. Also einmal ist es, sich in der Zeit, wo man da ist, sich auch darauf einzulassen. Auf die Kinder. Mhm. Und dann aber nicht nur eben diese Wochenendpapa zu sein oder diese Abendpapa, wo Kinder alles dürfen, weil das ist sehr einfach. Also wenn ich das lebe, dann kommen die Kinder auf mich zugestürmt und sie dürfen bei mir alles und meine Frau dreht wahrscheinlich dann durch, weil ich alle ihre erzieherischen Bemühungen über den Haufen schmeiße und bin natürlich bei den Kindern sehr beliebt. Aber darum geht es ja eigentlich nicht, weil Kinder brauchen Grenzen, sie brauchen einen Rahmen, in dem sie sich bewegen und es ist meine Aufgabe als Vater, auch wenn ich wenig da bin, mich auch dem auszusetzen, dass ich sage, so, bis dahin geht's und darüber ist es nicht mehr gut und das bedarf auch eine Auseinandersetzung mit den Kindern. Und da bin ich manchmal vielleicht nicht mehr der beliebte Papa, mit dem man alles machen kann. Aber ich tue den Kindern oder beziehungsweise der ganzen Familie keinen Gefallen damit, wenn ich das alles so nur auf Bespaßung auslege. Also, ja.
Aber jetzt bin ich doch den ganzen Tag weg. Ich habe eh schon so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, weil ich den ganzen Tag nicht bei meiner Familie war. Jetzt komme ich nach Hause und jetzt machen die Kinder irgendwas und ich muss dann auch noch hart durchgreifen. Das ist ja nicht einfach, ne?
Ja, es ist nicht einfach, aber das ist eher das Problem des Vaters als der Kinder. Ja, dass er da ein schlechtes Gewissen hat. Weil das schlechte Gewissen kommt ja von daher, dass ich eben das Gefühl habe, ich verbringe zu wenig Zeit mit den Kindern. Und dann will ich ihnen natürlich so viel wie möglich bieten. Aber das ist nicht sehr förderlich, also weder für die Kinder, also für keine Menschen, nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene nicht. Also wenn wir keine Grenzen haben, an denen wir uns festhalten können, dann läuft es irgendwann mal aus dem Ruder. Also einerseits, weil die Kinder testen dann, sie sind ja Spezialisten darin, sie testen ja immer mehr, wie weit sie gehen können und sie merken, aha, beim Papa kann ich ja 100 Meter weiter gehen, wie bei der Mama. Ich untergrabe dadurch auch praktisch die Rolle meiner Partnerin bei den Kindern. Sie muss dann umso mehr sich kämpfen. Das gibt dann wiederum Stress in der Beziehung. Oder? Ja. Also es ist wichtig, dass man als Vater und Mutter da gut kommuniziert, was sind unsere, wie wollen wir unsere Kinder erziehen und dass sich beide dran halten, egal wie viel Zeit sie haben.
Okay, also da auch einfach sagen, okay, wir haben eine Linie, die wir gemeinsam gefunden haben und die verfolgen wir beide konsequent und egal, wann, auch wenn der Vater jetzt vielleicht nicht so viel Zeit mit den Kindern verbringt, dass er trotzdem dann halt konsequent sein muss, sich an das, was besprochen wurde, hält und sich nicht von so Gefühlsduseleien, sag ich mal, oder diesem schlechten Gewissen da negativ beeinflussen lassen sollte.
Ja, und vor allem das auch aushalten können, diese Auseinandersetzung mit den Kindern, indem man die Grenzen eben setzt. Also es muss ja nicht sein, dass ich jetzt dann der knallharte Vater bin, der alles verbietet, sondern wenn ich merke, jetzt werden Grenzen überschritten, dass ich mich dem aussetze. Und das ist eben, das ist das, wo viele, nicht nur Väter, die wenig daheim sind, sondern Eltern allgemein sich dem nicht mehr stellen, weil es eben nicht angenehm ist. Oder ich muss dann eine Linie ziehen und die Kinder finden das wahrscheinlich in dem Augenblick nicht so toll und man streitet vielleicht, man diskutiert oder die Kinder sind beleidigt oder fangen an zu weinen und. Aber es geht darum, das auszuhalten und viele Eltern allgemein halten das nicht aus und lassen dann die Kinder alles machen. Und wenn ich als Vater eben dieses schlechte Gewissen habe, jetzt war ich, weiß nicht, 10 Stunden am Tag unterwegs und jetzt habe ich nur noch eine halbe Stunde mit meinen Kindern, jetzt muss doch alles super sein, oder?
Also das ist dann wieder so die Erwartungshaltung, die man selber hat. Genau. Ich finde das ganz interessant. Glaubst du, dass Eltern generell konfliktscheuer sind als früher, heute? Mhm.
Ja, den Eindruck habe ich, ja. Und vielleicht konfliktscheuer, ich weiß nicht, ob man das mit Konflikt bezeichnen kann, sondern ich glaube eher, es geht darum, es ist eben nicht angenehm, sich auseinanderzusetzen egal mit wem und mit den eigenen Kindern schon gar nicht, wenn man da was aushandeln muss, oder?
Okay.
Und das fühlt sich nicht gut an.
Das stimmt. Ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar auch die aus persönlichem Anlass. Denn ich liebe das, mit meiner Familie Zeit zu verbringen und ich lasse da auch am Wochenende schon mal eine Verabredung mit Freunden sausen, weil wenn ich halt in der Woche wenig Zeit habe, dann möchte ich dann das Wochenende auch voll mit der Familie verbringen. Und wenn die Jungs sich dann treffen, dann sage ich, pass mal auf Jungs, ich kann dieses Wochenende nicht, bleib zu Hause. Das ist natürlich auf der einen Seite, glaube ich, völlig nachvollziehbar, auf der anderen Seite natürlich auch problematisch, weil man sich ja auch so als Mensch dann, ja, nur noch in diesem Familienkokon befindet und dann sich so sozial relativ abschottet und isoliert. Wie hast du einen Tipp, wie man da auch wieder die richtige Balance finden kann?
Ja, und der Tipp ist eigentlich dasselbe wie schon am Anfang vom Interview: einfach die Zeit planen. Und zwar, es ist so, wir brauchen Zeit für uns selber, wir brauchen Zeit mit der Familie, wir brauchen Zeit mit Freunden und das muss man planen, das ergibt sich einfach nicht so. Und manchmal ist es so, dass man, wenn die Zeiteinheiten kürzer sind, oder? Das macht eigentlich nichts, weil qualitativ hohe halbe Stunde mit meinen Kindern ist genauso wertvoll wie jetzt ein halber Tag.
Wenn die Zeit richtig verwendet wurde, also wenn ich den Kindern bei bin und
genau, wenn ich mich darauf einlasse, oder? Wenn ich sage, okay, jetzt sind die Kinder dran oder jetzt bin ich dran, jetzt brauche ich Zeit für mich, jetzt muss ich irgendwie, weiß nicht, jetzt gehe ich joggen oder mache etwas für mich. Und genauso braucht es die Zeit mit den Freunden. Und ich glaube, wenn man das begriffen hat, dass es nicht um die Quantität geht, sondern um die Qualität der Zeit, dann ist es so, dass ich guten Herzen oder guten Gewissen sagen kann, okay, jetzt nehme ich mir die Zeit für meine Freunde, weil die andere Zeiteinheit, die ich dann mit meinen Kindern oder mit meiner Familie verbringe, ist dann genauso qualitativ hoch für mich und für die Kinder. Also ich vernachlässige niemand.
Okay, also das heißt, wenn ich wirklich die Zeit qualitativ, also wenn ich bei den Kindern bin, wirklich da bin, mich aktiv um sie kümmere und nicht nebenbei Facebook, E-Mails lese und tausend Sachen gleichzeitig mache, sondern wirklich, wenn ich wirklich qualitativ mit den Kindern spiele, dann kann ich auch abends ohne schlechten Gewissens mit den Jungs ein Bier trinken gehen.
Genau, das ist das eine. Und das andere ist, es ist wirklich so, zum Beispiel, ich habe das früher bei mir so erfahren, dann hatte ich mal frei, oder? Und dann vergeht ein halber Tag, weil man sich eigentlich nichts vorgenommen hat und man hat weder was für sich, noch für die Kinder, noch für die Partnerin, noch mit Freundin gemacht, ja? Und die Zeit ist einfach so verstrichen und innerlich war ich unzufrieden, weil ich hatte das Gefühl, ja, ich habe gar keine Zeit für mich, ich habe noch mit den Kindern nichts gemacht. Es entsteht so ein innerer Druck, oder?
Ja.
Und hätte ich es vorher wie so ein bisschen strukturiert, dann wäre das sicher anders gelaufen.
Okay, also das ist interessant. Ja, ich sehe, was du sagst, weil ich das ist ein guter. Ich habe das häufig am Wochenende so. Das ist ist mir jetzt noch gar nicht so aufgefallen. Jetzt, wo du sagst, wird da ein Schuh draus, weil ich habe das häufig am Wochenende auch so, dass wir einfach nichts machen und irgendwie dann macht man aber auch wirklich gar nichts. Dann hängt man nur irgendwie rum. Und dein Tipp wäre also wirklich zu sagen, wirklich auch die Freizeit ruhig planen. Also ruhig Sachen in den Kalender schreiben, das mache ich dann, das mache ich dann, das mache ich dann, um einfach da so für sich so ein bisschen eine Struktur reinzukriegen, ja?
Genau, also einerseits um die Struktur und andererseits um auch der Zeit einen Wert zu geben. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtige daran, weil wenn ich jetzt einfach nur so den ganzen Vormittag oder Nachmittag zu Hause bin und jeder macht so irgendwas und nichts Richtiges, dann, wie soll ich sagen, ist keiner zufrieden. Und wenn ich sage, okay, jetzt am Vormittag spiele ich mit den Kindern oder mache ich irgendwas oder ich treffe mich mit Kollegen oder gehe für mich joggen, dann gebe ich der Zeit einen Wert. Und alleine das macht sehr zufrieden, also mich selber. Mhm. Ja. Und ich lasse mich dann in der Zeit eben auf das, was ich mache, konkret ein. Und das gibt eine gute Qualität oder es gibt ein gutes Gefühl.
Sehr schön. Das werde ich definitiv ausprobieren und das werde ich auch mal am Wochenende ein bisschen mehr meinen Kalender pflegen und entsprechend meine Zeiteinteilung planen.
Genau. Und vielleicht muss man es nicht Termine nennen, das ist ja immer so ein...
Das stimmt. Ich habe einen Termin mit meinen Kindern, Schatz, ich kann gerade nicht.
Genau. Genau. Darum sage ich, man gibt der Zeit einen Wert.
Ja, okay, nee, aber schon praktisch gesehen auch ruhig schon in Kalender wirklich notieren. Also jetzt, ne, weil ich bin auch so jemand, der gerne auch viel plant und ich mache das aber nur hauptsächlich im Berufsleben. Und also wenn ich meinen Kalender anschaue, dann ist der in der Woche wirklich durchgetaktet und am Wochenende ist gar nichts. Und das werde ich vielleicht mal, ich probiere das einfach mal aus. Ich werde dir eine E-Mail schreiben, wie es läuft, wie es geklappt hat.
Ja, da bin ich gespannt, Weil meine Erfahrung ist wirklich, das, was man im Beruflichen macht, kann man sehr gut auf das Familienleben, auf das Paarleben übertragen, weil es in dem Beruflichen, das ist ein bisschen emotionsloser, oder? Mhm. Und da ist man bereit, viele Dinge auszuprobieren und da hat man festgestellt, aha, wenn wir das so machen, funktioniert es. Mhm. Ja? Da gibt es keine falschen Erwartungen oder irgendwas, sondern je klarer man das macht, umso besser funktioniert es. Und genauso kann man das auch als Familienvater oder als Mann zu Hause machen.
Sehr gut, ich probiere es aus. Ich habe jetzt noch eine Frage, bevor wir zum abschließenden Fragenhagel kommen, den ich für dich vorbereitet habe. Und zwar merke ich das selber bei mir immer, dass ich ständig mich hinterfrage und ich weiß auch, dass aus dem Blog und aus E-Mails, die ich mit Lesern und Hörern meines Podcasts und meines Blogs austausche, dass da häufig so Sachen kritisch hinterfragt werden. Also ich würde es auch fast schon sagen, Selbstzweifel. Wie gehe ich als Mann, als Vater mit solchen Gefühlen um, mit solchen Zweifeln, indem ich mich ständig hinterfrage, mache ich alles richtig? Bin ich ein ausreichend guter Vater? Bin ich ein ausreichend guter Ehemann? Ich meine, wir haben schon viele, viele Themen jetzt gestriffen, aber wie gehe ich mit diesem Gefühl alleine erstmal um?
Also grundsätzlich ist ja dieses Gefühl oder dieses Hinterfragen sehr gut, weil ich dadurch reflektiere, was ich mache. Also ich tue jetzt nicht nur hinterfragen, sondern ich tue überlegen, was habe ich gemacht, wie habe ich es gemacht. Und da hilft es, und mir hilft es und auch so, was ich so aus meiner Erfahrung weiß, wenn man sich mit dem Partner, mit der Partnerin darüber austauscht und wirklich sagt, du, wie siehst du das? Weil ich erlebe oft, dass meine Frau Dinge anders wahrnimmt als ich selber. Mhm. Und dann relativiert sie das eigentlich recht schnell, irgendeine Situation, wo sie sagt, du, aber das ist doch eigentlich ganz okay, wie das gelaufen ist. Und dadurch spiegelt sie mich so ein bisschen und widerlegt diese Selbstzweifel. Also ich finde, einerseits Selbstreflexion, also sich selber wirklich auch mal aufschreiben, was genau löst diese Zweifel aus, was war das jetzt genau, welche Situation. Und dann wirklich entweder mit der Partnerin oder vielleicht auch mit einem guten Freund darüber reden, du, wie erlebst du das? Ja, das ist grundsätzlich sowieso ein guter Punkt, wenn man sich mit anderen Vätern austauscht oder mit anderen Müttern austauscht und wirklich ehrlich zueinander ist und fragt, du, wie gehst du damit um? Hast du das auch? Oder ist es wirklich nur mein Ei? Also habe ich diese Selbstzweifel, weil ich das... wie soll ich sagen, wie so einen kleinen Rucksack mitgebracht habe aus meiner meine Familie. Mhm. Das ist ja auch oft so, dass wir eben viele Dinge mitbringen und dann entweder sagen, ja, so will ich das auf jeden Fall machen oder so will ich es auf keinen Fall machen, wie es meine Eltern gemacht haben. Und da können viele Selbstzweifel entstehen, wenn man eben merkt, oh, ich bin so innerlich unzufrieden, weil eben ich arbeite zu viel, ich verbringe zu wenig Zeit mit meinen Kindern und dann stellt man alles in Frage, oder?
Also man sollte versuchen, dann möglichst aus seinem eigenen Kopf erstmal rauszukommen und vielleicht mit anderen Leuten drüber zu sprechen, über diese Gefühle zu sprechen. Was ja auch nicht jedem so ganz leicht fällt, ne? Über Gefühle sprechen, gerade wenn man, gerade solche Zweifel sind ja negative Gefühle, ne? Und nochmal, wenn wir wieder dabei sind, dass die Erwartungshaltung von außen immer so ist, so, du bist, ne, der Mann ist der Starke, der, ne, muss immer wissen, wo es läuft, fällt es ja auch nicht unbedingt leicht, über solche Gefühle mit der Partnerin zu sprechen und vielleicht auch mit Freunden so zu sprechen.
Genau, also speziell bei Männern fällt mir auf. Also Männer haben da wirklich ich würde sagen, nicht ein Problem, aber es ist für sie schwieriger, über Gefühle zu reden, weil Gefühle negativ dotiert sind bei Jungs, schon in der Jugend.
Und jetzt müssten wir eigentlich nur erwachsen genug sein, um aus diesem Muster rauszubrechen, oder?
Ja, erstmal einfach mal auszuprobieren, wie das ist, wenn man über Gefühle spricht oder überhaupt Gefühle zeigt, oder? Dass man merkt, ja, man wird verletzlich, wenn man Gefühle zeigt, ja. Aber das heißt nicht, dass ich dann immer verletzt werde.
Guter Punkt. Ja, guter Punkt. Ja. Und ich glaube, das finde ich einen sehr guten Punkt, dass man sagt, okay, ja, du öffnest dich, aber das machst du in einem sicheren Raum. Du machst das ja deiner Partnerin gegenüber oder deinen Freunden gegenüber, also Leuten, die dir nahestehen, denen du vertraust, die du auch wahrscheinlich schon jahrelang kennst. Und da kann man einfach auch mal verletzlich sein, weil die Intention des Gegenübers ist es ja eben nicht, dich zu verletzen, sondern ganz im Gegenteil.
Ja, das ist das eine. Und dadurch, ich finde, also Gefühle zu oder Schwäche zu zeigen, also wenn man es als Schwäche bezeichnen kann, oder, ist eine der größten Stärken, die wir haben, weil wir dann echt sind. Also ich spiele dann keine Rolle, ich bin dann so, wie ich bin eben, und wenn ich in dem Augenblick verletzt bin, dann bin ich halt verletzt. Und wenn es mir weh tut, tut es mir weh, und wenn es mich freut, freut es mich. Mhm. Und in der männlichen Welt werden eben Gefühle oft weggedrängt, weil sie eben schlecht greifbar sind. Also man kann ja Gefühle eigentlich nicht so mit Zahlen, Daten, Fakten belegen. Sie sind einfach da und manchmal sind sie eben nicht angenehm. Und es ist einfacher, sie so ein bisschen auf die Seite zu schieben. Und dann ist es, wie soll ich sagen, ja, man muss sich damit nicht auseinandersetzen. Aber ich würde sogar behaupten wollen, das Wichtige in unserem Leben passiert halsabwärts. Also das, was wir im Körper fühlen und wahrnehmen.
Schön. Also einfach mal den Mut nehmen und über die Gefühle sprechen und sich da oder das auch mal üben und sich zur Gewohnheit machen, über seine Gefühle zu sprechen, das macht vieles einfacher.
Genau, auf jeden Fall.
Super. Ich hätte noch zum Abschluss in unserem kleinen Fragenhagel 4 Fragen, die kurz sind, auf die du nicht notwendigerweise kurz antworten musst. Und du sagst ja selber, du bist ja auch Vater. Und genau. Wenn du dich mit einem Wort als Vater heute beschreiben müsstest, wie würdest du dich mit einem Wort heute beschreiben?
Also heute würde ich mich beschreiben mit gelassen. Okay. Was nicht immer so war. Das kommt wahrscheinlich daher, weil wir schon 3 Kinder haben. Mhm. Man merkt dann wirklich mit der Zeit, es gibt eben viele Phasen bei einem selber, viele Phasen bei den Kindern, wo man weiß, aus der Erfahrung heraus, ja, es wird sich ändern. Es wird anders, es wird besser oder anders, ja. Und das macht einen gelassen. Beim ersten Kind, es ist alles so neu, es ist, man möchte es alles richtig machen, man möchte es gut machen, man möchte dem Kind gerecht werden, man möchte sich selber der Frau gerecht werden. Und da ist man so vielleicht auch ein bisschen zu verkrampft.
Mhm. Ja. Die Erfahrung hilft da natürlich, ne? Wenn ich jetzt heute das erste Kind habe, dann weiß ich natürlich alles das, was du heute weißt, noch nicht. Und aber gut, okay, gelassen, schön. Ich hoffe, da bin ich auch irgendwann. Nein, obwohl ich bin eigentlich auch relativ gelassen, aber ja, ist halt immer eine Phase. Welches Buch würdest du jedem Vater empfehlen zu lesen? Und ich weiß, du hast selber eins geschrieben, aber wenn du deine Bücher mal ausblendest, welche Bücher oder welches Buch würdest du empfehlen, dass jeder Vater mal lesen sollte?
Genau, also für alle Väter, die hochprozentig arbeiten, würde ich auf jeden Fall die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss empfehlen.
Das ist witzig. Das ist nämlich auch, Entschuldigung, ich muss gerade lachen, weil das ist nämlich, das ist in der Tat nicht abgesprochen, aber in der Tat ist das auch das Buch, was ich auf meinem Blog jedem Vater empfehle zu lesen, weil es halt, aber erklär, bevor ich sage, warum ich das finde, sag du mal, warum du es findest, dass es jeder Vater lesen sollte.
Genau, weil Tim Ferriss schafft es, oder er möchte nicht vermitteln, dass jetzt alle nur 4 Stunden die Woche arbeiten sollen, sondern er zeigt einfach eine andere Sichtweise auf die Dinge, auf unsere Arbeitswelt, auf unsere Geschäftswelt, auf unser Leben und hinterfragt vieles. Und auf eine sehr, sehr inspirierende Art und Weise, wo man sich wirklich dann beim Lesen fragt, ja mein Gott, warum bin ich selber eigentlich noch nicht, oder warum mache ich das eigentlich nicht? Mhm. Wieso lasse ich mich da in diesem Strudel, der da so entsteht im Job und in der Geschäftswelt so mitreisen? Und er zeigt es auf eine wirklich sehr, sehr gute Art und Weise, weil er selber in diesem Strudel war.
Genau.
mit 16 Stunden Arbeiten am Tag und eine Firma und. Und wie es ihm dann gelungen ist, da auszusteigen. Und das ist, ich finde es sehr inspirierend.
Genau, und ich finde es so toll, weil nämlich genau wie er das geschafft hat, aus diesem Gefängnis rauszuholen, nämlich indem er wirklich richtig priorisiert hat, herausgefunden hat, okay, was sind die Dinge, die mich wirklich nach vorne bringen, die mich wirklich dahin bringen, wo ich hin möchte und wie kann ich da hinkommen oder wie kann ich das machen mit möglichst wenig Zeitaufwand. Und deswegen finde ich das auch nicht nur von der philosophischen Weise ein tolles Buch, sondern auch von der praktischen Umsetzung, denn vieles können wir, als wenn wir das lesen, als Väter heute in unserem Berufsleben quasi implementieren und auch im Privatleben, um einfach mehr Zeit zu haben für dann die Dinge, die uns wichtig sind. Und deswegen finde ich das so eine schöne Empfehlung. Und toll, dass wir da den gleichen Buchgeschmack haben. Finde ich super. Mhm. Ein Produkt, was du kürzlich gekauft hast, unter 100 Euro und was dein Leben verändert hat. Ich glaube, 100 Euro, was waren 125 Franken oder was ist das? Ne?
Ja, so ungefähr, ja. Es ist recht simpel. Ich halte es in der Hand. Es ist noch schwierig zu beschreiben. Und zwar, es ist so ein, es nennt sich Secret. Und gibt es wahrscheinlich von vielen verschiedenen Firmen. Und zwar ist es so ein Karten, also Kreditkarten, Bankkarten, alle Kartenbanken. Mittlerweile hat man ja von jedem Geschäft eine Karte. So ein aus Aluminium, ein Kartenhalter, umhüllt mit Leder. Aha. Also sieht sehr schick aus. Mit unten so einem Hebel, wenn man auf den drauf drückt, kommen die Karten raus, so verschoben, dass man jede einzelne entnehmen kann. Ich glaube, am besten schicke ich dir da mal ein Bild, weil das kann man wirklich mit Worten schwer erklären.
Ja.
Das habe ich mir nicht gekauft, habe geschenkt bekommen und habe so Freude daran. Ich bin also täglich eigentlich, weil ich es täglich, weil man benutzt es täglich, bin täglich davon so begeistert, weil einerseits sind die durch diese Aluhülle, sind die Karten geschützt, die brechen nicht mehr. Und es ist sehr schmal, es ist sehr klein, es ist sehr handlich. Ich hatte früher so ein anderes, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, ein anderes
Portemonnaie.
So Kartenportemonnaie. Ja, es ist eben kein Portemonnaie.
Okay.
Ich schicke dir da mal so ein Bild dazu oder irgendeinen Link, wo man das sieht im Internet. Also ich finde das wirklich, das hat mein Leben sehr, sehr, oder beziehungsweise ich habe wirklich jedes Mal, wenn ich bezahlen muss, Freude.
Das ist nicht gut fürs Bankkonto, ne?
Ja.
Du sagtest, du beschriebst dich gerade als gelassen. Wenn wir uns jetzt, wenn wir in 2 Jahren nochmal einen Podcast machen zusammen und ich dich dann frage, wie du dich heute als Partner beschreibst, wie würdest du gerne dich dann beschreiben wollen?
Ich würde gerne mehr präsent sein wollen. Also im Sinne von wirklich da sein bei dem, was man macht. Also eigentlich das, worüber wir auch vorhin gesprochen haben, wenn man eben mit den Kindern spielt, dann eben wirklich auch mit den Kindern spielen und nicht im Kopf noch, oh mein Gott, welche E-Mail, da muss ich noch antworten und da muss ich noch anrufen. Ich merke, da bin ich auch noch lernfähig, sich auf die Dinge wirklich einzulassen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung in unserer Welt, die so viel zu bieten hat, so viel Ablenkung, Abwechslung. Und da wirklich den Kopf zu fokussieren auf das, was man tut. Und es ist dann eben egal, was das ist, ob das jetzt Job ist oder eben dann Kinder oder wenn es Autofahren ist, Autofahren. Oder ja, spazieren gehen und nicht nur, nicht, dass die Gehirnmaschine permanent arbeitet. Und das ist etwas, wo ich dran arbeite, wo ich sicher noch Potenzial habe, mehr im Jetzt zu sein oder mehr präsent zu sein. Ja, das würde ich mir wünschen.
Okay, ja, ich denke mal, das ist ein schönes Ziel. Das stelle ich auch mal bei mir fest, dass das häufig schwierig ist. Und ja, ich denke mal, da geht's vielen anderen auch so. Super, ich möchte deine Zeit jetzt auch nicht weiter strapazieren. Wir nähern uns der Dreiviertelstunde. Ich danke dir erstmal super für deine Zeit. War ein tolles Gespräch. Sehr, sehr viele praktische Tipps, sehr, sehr viele tolle Einblicke von einem Profi. Danke erstmal dafür. Wenn jetzt Leser, Hörer sich von dem Interview inspiriert fühlen, wenn ihnen das gefallen hat, wo können sie mehr über Peter Michalik und das, was du tust, erfahren?
Das ist sehr einfach. Ich habe zwei Webseiten, die ich betreibe. Eine heißt www.elternpodcast.de und die andere heißt beziehungs-abc.de. Ich habe die zwei Dinge getrennt, obwohl ich glaube, sie gehören sehr zusammen, aber fürs Internet muss man das heute so ein bisschen auseinandernehmen.
Muss man das? Oh, dann habe ich einen Fehler gemacht.
Ja, man sagt ja, man muss ja zielgruppenorientiert, und es gibt Leute, die sich für Beziehungsthemen mehr interessieren und es gibt Leute, die sich mehr für Erziehungsthemen interessieren. Mhm. Aber letztendlich sind alle Paare oder werden die meisten Paare Eltern und haben mit beidem zu tun. Und eben, es gehört zusammen, aber ich habe es jetzt getrennt. Und dort kann man über mich nachlesen, was mich so, beziehungsweise mich und meine Frau, wir machen das zusammen, was uns so beschäftigt. Auf dem Elternpodcast.de interviewen wir Eltern eben zu dem Thema, wie ist das in der Familie, wie läuft das, weil wir jeden Tag in unserer Praxis dieselbe Frage hören, eigentlich bei jedem Termin, und zwar die Eltern und auch die Paare, die zu uns kommen, fragen uns immer, ist das bei anderen auch so?
Ja.
Und das kommt aus einer eben Unsicherheit heraus, weil man eben über diese Dinge, die nicht so gut laufen, nicht so gerne miteinander spricht.
Genau. Und was ich auch ganz cool fand, ist, dass ihr das auch mal zusammengefasst habt, ne? Ihr habt ja...
Genau.
Willst du da noch was zu kurz erzählen, oder?
Ja, eben ganz kurz. Weil wir eben diese Frage täglich hören, haben wir dann angefangen, in unserem Umfeld erstmal zu fragen, wie ist es bei euch? Und haben festgestellt, die Leute waren sehr offen und haben sehr viel erzählt. Ja. Und dann haben wir eine Online-Umfrage gestartet, haben so ein paar Mal auf Facebook und Twitter und überall so ein bisschen geteilt. Und es kamen tatsächlich jeden Tag 2 bis 3 Antworten von Eltern aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz. Und nach den ersten 100 Antworten hat meine Frau gesagt, sie ist so ein bisschen mehr organisierter als ich. Sie hat gesagt, jetzt müssen wir das nach Themen sortieren. Und dann hat sie das gemacht, und es war wirklich vom Baby bis erwachsene Jugendliche alles dabei, alles, was man so als Eltern erlebt. Als es dann 150 Antworten waren, war irgendwie klar, das ist so ein Schatz, den wir da in den Händen halten, das müssen wir als Buch rausbringen. Und das haben wir dann jetzt auch getan. Das kann man eben auf unserer Homepage finden. Und das Spannende dabei ist, wir haben ja natürlich versucht, auch mit verschiedenen Verlagshäusern da darüber zu reden das über die Verlage rauszubringen. Und ein großer Verlag, da haben wir mit dem Chefredaktor gesprochen, und er hat gesagt, Herr und Frau Michalik, also das Thema ist fantastisch, aber wenn Sie richtig Geld verdienen wollen, schreiben Sie was über Trennung und Scheidung.
Ja.
Okay. Ja. Und da war für uns klar, genau, jetzt müssen wir das Buch unbedingt rausbringen. Ja, genau. Weil genau darum geht's.
Ja, okay. Ja. Schön. Ich verlinke übrigens alle die Punkte, die du gerade angesprochen hast, hier in den Shownotes auf papaonline.com/podcast. Da findet ihr dann alle Links, das Foto von dem Secret-Dingen, was du mir da noch schicken wirst, und wo ihr Peter findet, auf den sozialen Medien etc. pp. Werde ich alles verlinken. Peter, vielen Dank nochmal fürs Interview, für die Zeit. Hat super Spaß gemacht, war super interessant, und ja, auf bald.
Ja, ich danke dir auch, Andreas, und ich wünsche dir auch mit Papa Online, finde ich auch ein sehr, sehr guter Blog. Weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank. Dankeschön.
Ciao.
Der 2-Stunden-Papa-Podcast, präsentiert von Papa Online.
Na, wie war das für eine kostenlose Therapiestunde mit Peter? Ich fand das Gespräch mit ihm wirklich sehr interessant und er ist auch so ein richtig schöner, ruhiger Typ. Also ich kann mir ihn wirklich sehr, sehr gut als Therapeuten vorstellen. Das sind ja so, die Schweizer sind ja alle irgendwie so ganz ruhig und gelassen und sehr angenehmer Zeitgenosse, sehr netter Gesprächspartner. Besonders hervorheben möchte ich zwei Themen aus dem Gespräch, die ja mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Und zwar ist einmal das Thema, dass wir heute, dass heute dieses Elternbild so idealisiert ist und dass wir uns selber heute durch die ganzen Erwartungshaltungen, die existieren, die wir uns häufig selber machen, die wir aber auch, oder wo wir einfach auch erlauben, dass sich Erwartungshaltungen von außen auf uns einwirken oder dass Erwartungshaltungen von unten, von außen auf uns einwirken, dass wir uns dadurch sehr, sehr extrem unter Druck setzen und unter Druck setzen lassen. Generell denke ich, dass wir zu viel darauf geben, was andere sagen und was andere denken und viel zu selten noch genau das tun, was wir für richtig halten, ungeachtet dessen, was jetzt andere, was jetzt unser Umfeld darüber denkt und darüber sagt. Zum Zweiten ist es das Thema Planung, was Peter angesprochen hat. Und ja, es mag vielleicht komisch klingen oder wie der Schweizer sagt, komisch tönen, wenn ja du jetzt hergehst und jede Minute deiner Freizeit verplanst. Das ist auch gar nicht das Thema. Aber er hat schon recht, wenn man sagt, okay, dadurch, dass du spontan sein kannst, musst du dir halt auch diesen Freiraum einplanen, eben spontan sein zu können, dass du nicht die ganze Zeit in Gedanken bist und halt überlegst, was jetzt noch alles zu tun wird, sondern dass du deinen Plan, deinen Tag einfach durchstrukturierst und planst und dann einfach auch Raum für Spontanität, Raum für nicht geplantes einplanst, so komisch ich das jetzt anhören mag, also Kontra oder Spontanität einzuplanen. Ich muss wirklich sagen, also ich habe seit dem Interview das häufiger gemacht, dass ich halt gerade auch am Wochenende so große Blöcke geplant habe, dass ich gesagt habe, okay, in der Zeit möchte ich Sport machen, in der Zeit am Wochenende möchte ich vielleicht irgendwas hier für die Website, für den Blog machen und dann andere Zeiten, wo ich sage, da möchte ich halt wirklich, das möchte ich als Familienzeit einplanen und wirklich gegen alles andere abschirmen. Das mache ich seitdem und ich muss wirklich sagen, es klappt ganz gut. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich einfach so dieses Wochenende verplempere oder einfach nur so in den Tag hineinlebe, sondern man hat abends das Gefühl, wirklich ja was geschafft zu haben und das ist auch am Wochenende nichts Schlechtes. Wenn dir das Interview mit Peter gefallen hat, wenn du findest, dass die Ansätze, dass die Punkte von Peter gut sind oder du einfach neugierig bist, was Peter noch so produziert, denn er macht eine ganze Menge. Ich habe dir alle seine Websites verlinkt, ich habe dir seine sozialen Profile verlinkt. Ich verlinke auch auf sein Buch, was er geschrieben hat, wo er die Geschichten von 150 Eltern zusammenfasst, gemeinsam mit seiner Frau. Sehr interessante Lektüre. All das findest du in den Shownotes und die Shownotes findest du wie immer auf www.papa-online.com/podcast. Das hier ist die Folge 24. Das heißt, such dir einfach die Folge 24 raus, klick drauf und dann findest du dort alle Shownotes. Ich danke dir jetzt für die Aufmerksamkeit, die du Peter und mir geschenkt hast und möchte noch eine kleine Erinnerung loswerden, denn wie du weißt, ist ja mein Ziel mit Papa Online, mit dieser Website, dir Informationen zu geben, die dein Vaterleben leichter machen. Und dieser Podcast ist halt ein Teil des Ganzen. Auf meiner Website findest du noch ganz, ganz viel mehr. Und falls du vielleicht neu bist, falls du vielleicht die erste oder zweite Folge des Podcasts hörst und vielleicht noch nicht auf meiner Website warst, dann möchte ich dich dazu einladen, dies zu tun, denn ich habe dir eine kleine Tour zusammengestellt. Dort hast du die Möglichkeit, dir genau die Informationen auszusuchen und diese dir zukommen zu lassen, die halt für dich in genau der Phase des Vaterseins, in der du gerade steckst, zukommen zu lassen und dir die Sachen anzuschauen, die halt wirklich für dich interessant sind. Schau dir das Ganze mal an unter www.papa-online.com/start. Solltest du jetzt unterwegs sein im Fitnessstudio, beim Laufen oder mit dem Auto durch die Gegend fahren, kein Problem, falls du nicht mitschreiben kannst. Alles findest du, wie gesagt, auch nochmal in den Shownotes. Dort kannst du alles nachlesen, alle Links, weitere Lesematerialien. Denn ich habe dir zu den Punkten, die ich mit Peter besprochen habe, noch ein paar weitere Artikel und so weiter rausgesucht. Findest du alles dort. Dort findest du übrigens auch in den Shownotes Informationen, wie du diesen Podcast abonnieren kannst. Denn falls du mich über iTunes hörst, dann kannst du diesen Podcast natürlich auch über iTunes abonnieren. Wie das alles geht und auch wie du mir eine Bewertung oder ein Review hinterlassen kannst, findest du alles dort. Ich freue mich sehr, wenn wir über entweder den Blog, über die Kommentare oder gerne auch über iTunes im Kontakt sind und du mir ein Feedback zukommen lässt, wie du diesen Podcast findest. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Restabend, Tag oder was auch immer noch vor dir liegen mag. Lass das Vatersein Spaß machen, statt zu stressen, und vor allen Dingen genieße es.
Das war der 2-Stunden-Papa-Podcast, präsentiert von Papa Online. Die Informationsquelle für Väter im Internet. Weitere Podcast-Folgen, interessante Artikel und vieles mehr findest du auf www.papa-online.com.